Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, den alle Schöpfung preist. Als Löwe und als Lamm. Liebe Geschwister, liebe Freunde, von aller Ewigkeit ist Gott einer. Aber er ist nicht allein. So hat schon der Kirchenvater Tertullian das gesagt. Und das feiern wir heute an diesem Trinitatis-Sonntag. Der lebendige Gott ist nicht ein einsamer Gott. Der lebendige Gott existiert seit Ewigkeiten als eine Gemeinschaft von drei göttlichen, gleichwertigen Personen. Das heißt, im Zentrum des Universums steht eine Beziehung. Die Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Seit Ewigkeiten kann Gott von sich selbst als wir oder uns sprechen. Und ich habe schon gesagt, wir können dieses Geheimnis Gottes nicht erklären oder logisch verstehen. Der amerikanische Präsident Thomas Jefferson, der übrigens ein überzeugter Deist war, kein Christ, der hielt gar nichts von dieser Arithmetik, die drei zusammenzählt und doch eins ergibt. Und er nannte die Dreieinheit ein unverständliches Jargon. Und er hoffte sehr, dass dieses künstliche Gerüst, wie er sagte, welches sich die Kirche da erbaut hat, mit der Zeit zusammenfallen würde. Und der Philosoph Immanuel Kant, der behauptete, dass diese Trinitätslehre, selbst wenn man sie verstehen würde, überhaupt keinen praktischen Wert hätte. Nun, diese Herren, so klug und weise sie auch waren, sie haben Unrecht. Natürlich, wer diese zentrale Lehre des Christentums mit dem Verstand begreifen will, wird scheitern. Weil Gott lässt sich nicht einfach erklären. Er ist viel größer und weiter und höher als unsere Vorstellungskraft, als unsere Logik, als unsere ganze Wissenschaft. Aber wenn dieser Gott in unser Leben kommt, wenn wir diesen Gott erfahren, wer ihn erfährt, wer ihn durch Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, kennenlernt und wer von Gottes Geist, der dritten Person der Gottheit, bewohnt und erfüllt wird, für den gewinnt diese Wahrheit, dass Gott drei in einem ist, dass Gott eine Beziehung ist, eine unbeschreibliche, kostbare Bedeutung. Denn der begleift im Glauben diese unglaubliche Nachricht. Wir Menschen wurden geschaffen, um teilzuhaben und Gemeinschaft zu haben mit dieser ewigen Beziehung, die Gott selbst ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Lehre von der heiligen Dreieinheit Gottes kein verstaubtes Relikt aus der frühen Kirchengeschichte ist. Auch ist sie nicht, wie Jefferson sagte, religiöser Jargon. Noch ist sie, wie Kant meinte, ohne irgendwelchen praktischen Wert, sondern ganz im Gegenteil. Die Dreieinheit Gottes mit dem Herzen zu verstehen, ist der Anfang einer ganz neuen, ausgeglichenen Art von Beziehung, die wir zu unserem Gott haben können. Auch wenn dieser Begriff Trinität oder Dreieinheit in der Bibel nicht zu finden ist, gibt es eine Fülle von Aussagen, die zu dieser essentiellen Wahrheit hinführen, dass unser Gott dreieinig sein muss. Schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir in Genesis 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde uns ähnlich. Und ich glaube, das ist hier mehr als nur ein Plural Majestatis. Und in 1. Johannes 1, Vers 8 erklärt uns der Apostel Johannes, Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern seine Essenz. Gott ist Liebe, schreibt er. Liebe gehört also wesentlich zum Gottsein dazu. Und wenn wir über diese Kernaussage, Gott ist Liebe, etwas tiefer nachdenken, dann glaube ich, kommen wir zwangsläufig zu der Lehre der Dreieinheit, denn wir könnten ja fragen, wen hat Gott geliebt, bevor er den Menschen schuf? Wenn Gott den Menschen schaffen musste, um lieben zu können, wisst ihr, was das bedeuten würde? Dann wäre er eigentlich nicht vollkommen. Aber Gott ist in sich selbst vollkommen. Wir merken also, diese Aussage, Gott ist Liebe, macht im Grunde keinen Sinn, wenn Gott nicht mindestens aus zwei Personen besteht. Denn Liebe braucht immer einen Liebhaber, einen Geliebten und letztlich auch einen verbindenden Geist der Liebe. Und das hatte schon im 4. Jahrhundert der Kirchenvater Augustinus erkannt, als er schrieb, Gott ist Liebhaber, Geliebter und die Liebe selbst. Und im Neuen Testament, da fasst der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 18 in einem Satz zusammen, dass unsere ganze Errettung das Werk aller drei göttlichen Personen ist. Er sagt, dass beide Juden und Heiden in eine Beziehung zu Gott gebracht wurden in Christus durch den Heiligen Geist. Er schreibt da, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nicht-Juden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Die Dreieinheit lehrt uns also, dass Gott unbegreiflich ist, er ist ein Geheimnis, aber dieser Gott hat den Abgrund zwischen uns Menschen und ihm selbst durch Jesus Christus, durch das Kreuz und die Auferstehung überbrückt, sodass der Unbegreifliche jetzt der Erfahrbare wird. In Christus erfahren wir Vergebung der Sünden und wir dürfen zu Gott, dem Vater, Abba sagen. Wir sehen also, die Lehre von der Dreieinheit ist wesentlich, wenn wir Gott erkennen wollen, weil sie drückt diese zentrale, diese ganz wichtige Tatsache aus. Gott hat sich uns geöffnet und wir können etwas von ihm erfahren und in diese Beziehung, die er selbst ist, eintreten. Mit anderen Worten, wir können mit ihm Gemeinschaft haben in seinem heiligen Leben als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Durch Jesus Christus haben wir Zugang in diese ewige Liebesbeziehung, die zwischen Vater und Sohn und Geist besteht. Gott ist uns also durch das Kommen des Herrn Jesus und das Kommen seines Geistes so nahe gekommen, dass er uns zu sich selbst zieht und uns nicht nur irgendwo zieht und dann auf einer bestimmten Distanz stehen lässt, sondern er zieht uns sogar hinein in diese Gemeinschaft. Und das, liebe Geschwister, ist für mich eine absolut grandiose Wahrheit. Du und ich, wir wurden geschaffen von einem Gott, der Liebe ist, und wir wurden erlöst durch das Blut des Lammes. Und Gott hat uns zu sich gezogen und uns hineingezogen in diesen Kreis der Gemeinschaft, die zwischen Liebhaber, Geliebter und der Liebe selbst besteht. Und der Frage, die wir in dieser Botschaft noch nachgehen wollen, ist, was bedeutet das wirklich, hineingenommen zu werden in diesen Kreis der Gemeinschaft, in dieses Uns Gottes? Deshalb habe ich gewagt, diese Predigt eigentlich überschrieben, Leben im Kreis der Trinität. Was bedeutet das? Oder auch anders gefragt, was ist die Dynamik dieser Beziehung, die im Zentrum des Universums steht? Und ich denke, die Antworten auf diese Frage, Ewigkeit stattfindet. Und der erste Begriff, an den ich dachte, ist der Begriff Intimität. Ich hätte natürlich hier auch wieder den Begriff Liebe wählen können. Das habe ich ja schon erwähnt, dass Gottes Wesen Liebe ist. Aber ich finde diesen Begriff Intimität, der beschreibt noch viel tiefer, was diese Liebe ausmacht. Im Zentrum des Universums steht also eine intime, tiefe, bleibende, liebevolle Beziehung. Der Vater liebt wirklich den Sohn. Es gibt nichts, was er mehr liebt. Und der Sohn, er liebt wirklich seinen Vater, und diese Liebe und Intimität, die ist so real, dass sie wiederum personifiziert wird durch den Heiligen Geist. Das ist eine wesentliche Botschaft im Johannesevangelium. Da offenbart uns Jesus sein intimes, inniges Verbundensein mit dem Vater und dem Geist. Und Jesus sagt uns, dass auch wir für diese Intimität geschaffen und erlöst wurden. Lesen wir mal ein paar Verse aus Johannes 17, aus dem hohepriesterlichen Gebet. Da betet Jesus: Vater, ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Wenn das nicht eine intime Sprache ist. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Oder noch Vers 23, ich in ihnen und du in mir, dass sie in uns vollendet seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Hören wir das heraus. Ich in dir und du in mir und sie in uns. Für diese Nähe, für diese Intimität wurden wir geschaffen, liebe Geschwister. Und ich denke, danach sehnen wir uns zutiefst in unserem Innern, nach dieser inneren Dazugehörigkeit, dieser Gemeinschaft, dieser Einheit, hungern und dürstet unsere Seele. Jeder Schrei nach Nähe, nach Intimität, den man so oft in unserer beziehungskalten Welt hört, ist letztlich unbewusst ein Schrei nach dieser Nähe, dieser Intimität mit Gott. Und diese intime Beziehung, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, hat sich uns geöffnet und zieht uns hinein in diesen Kreis. Wenn wir Nachfolger Jesu werden, kommt der Heilige Geist in uns und erfüllt und bewegt uns, sodass wir aus unserem tiefsten Innern mit Gott, dem Sohn, rufen können: Abba, Vater. Abba bedeutet Papa, auch ein sehr intimes, nahes Wort. Zweiter grundlegender Begriff, der die Dynamik innerhalb der Trinität beschreibt, ist der Begriff Freude. Und ich habe ganz bewusst nicht das Wort Glück hier gewählt, weil ich denke, dass Freude noch viel tiefer geht als Glück. Im Zentrum des Universums ist Freude, ungetrübte Freude. Gott freut sich seit Ewigkeiten an seinem Gottsein. Der Vater freut sich an seinem Sohn. Du bist meine stetige Freude, mein lieber Sohn. An dir habe ich Freude. Schrei dir mal aus. Lesen wir auch in den Evangelien bei der Taufe Jesu. Und der Sohn, er freut sich an seinem Vater. Vater, in dir frohlockt meine Seele. Und diese Freude zwischen Vater und Sohn ist so real, dass sie personifiziert wird in dem Heiligen Geist. Und auch darüber schreibt das Johannesevangelium. Es sagt uns, alles, was Jesus tut, tut er aus Freude, und er lädt uns ein, an dieser Freude teilzuhaben. Johannes 15, Vers 11. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Oder Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt oder bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbetet. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Und vielleicht denkt jetzt jemand: Was ist denn mit dem Sündenfall und seine Folgen? Trübt das nicht die Freude Gottes? Und wir denken an alle Kriege und wir denken an die Krankheiten und an die Krisen und an die Ungerechtigkeit, die ständig überhand nimmt, und an den Holocaust und an die Armut in dieser Welt. Und ich glaube, seit dem Sündenfall gibt es im Kreis der Dreieinheit auch Trauer und Schmerz. Ich glaube sogar, niemand trauert mehr über diese ruinierte Welt und die Verdorbenheit der Menschheit wie der lebendige Gott. Und doch bin ich überzeugt, dass unter dieser Trauer die Freude unseres Dreieinen Gottes zu finden ist, diese Freude unserer Erlöser zu sein, diese Freude, die zu uns kommt, um uns zu heilen, uns neues Leben zu geben, uns wiederherzustellen. Der dreieinige Gott, die ewige Freude, naht sich uns und zieht uns hinein in den Kreis seiner Freude. Davon, glaube ich, spricht der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8, wenn er schreibt: Daher erfüllt euch schon jetzt. Und die Geschwister in Kleinasien kriegen gerade durch eine große Trübsal, sie wurden verfolgt um ihres Glaubens willen, ihnen ging es überhaupt nicht gut äußerlich. Aber er schreibt ihnen: Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Der dritte Grundbegriff, der die Dynamik innerhalb der Dreieinheit beschreibt, ist der Begriff Dienen. Dienen, dienen in Gott? Ich glaube schon. Im Zentrum des Universums steht Dienstbereitschaft. Ich stell mir vor den Vater, wie er fragt, schon vor Grundlegung der Welt: Die Menschen, die wir erschaffen werden, werden einen großen Fehler begeben. Sie werden sich von uns abwenden. Sie werden uns nicht vertrauen. Wer ist bereit zu gehen, sie wieder zurückzuholen? Und der Sohn strahlt den Vater an und sagt: Ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit zu dienen. Und der Heilige Geist freut sich, weil er die Kraft ist, diese Liebe zwischen Vater und Sohn. Der Beistand. Der Vater dient dem Sohn und der Sohn dient dem Vater. Und dieses Einanderdienen ist so real, so echt, so hingebend, dass es sich in aller Ewigkeit durch den Geist der Dienstbereitschaft manifestiert. Der Heilige Geist ist ja der Helfer, der Beistand, derjenige, der dir zur Seite kommt, der Parakletos. Der Kreis der Dreieinheit ist der Kreis der Dienstbereitschaft. Und warum können wir das mit Gewissheit sagen? Nun, weil es in dem wunderschönen, vom Geist Gottes inspirierten Hymnus steht, in Philipper 2, die Verse 5 bis 11, haben wir erst unlängst betrachtet. Ich lese jetzt diese Verse nicht mehr. Aber da steht, wie Jesus einfach auf sein Vorrecht verzichtet hat, seine göttliche Kraft auszuüben. Und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus, die zweite Person der Gottheit, nutzt seine Allmacht als Gott nicht aus, zu seinem eigenen Vorteil. Er ist bereit zu dienen. Dienen ist Teil seines Wesens. Deshalb kann Jesus den Jüngern die Füße waschen. Der Vater dient dem Sohn und der Sohn dient dem Vater und durch den Geist dienen sie uns. Und je mehr wir in diesen Kreis der Intimität und Freude hineingezogen werden, desto freier werden wir, Gott, aber auch aneinander und anderen zu dienen. Der ewige dreieinige Gott hat sich uns genaht und zieht uns hinein in diesen göttlichen Kreis der Dienstbereitschaft. Das vierte Wort, das diese Dynamik beschreibt, ist das Wort Heiligkeit natürlich. Im Zentrum des Universums ist Heiligkeit und die grundsätzliche Bedeutung des Wortes heilig ist abgesondert von allem Unreinen, von allem Bösen. Heiligkeit ist eigentlich nicht eine Eigenschaft Gottes neben anderen, sondern eigentlich ein Synonym für Göttlichkeit. Gott ist in sich absolut rein. Reinheit besteht also nicht neben der Heiligkeit, sie ist darin enthalten. In Gott gibt es also nichts Verborgenes, nichts Unsauberes, keine Schatten, keine Spur von Täuschung, keine Manipulation, keine Spur vom Bösen, sondern absolute Reinheit, Klarheit, Ganzheit. Nur strahlendes, reinigendes Feuer und Licht. Der Apostel Johannes beschreibt das so in 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ja, der absolut Heilige, er kommt zu uns und er zieht uns hinein in den Kreis seiner Heiligkeit. Wie können wir das ertragen? Jesaja ruft aus, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und der Petrus muss sagen, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und der dreieinige Gott spricht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Christus ist deine Heiligkeit. Und deshalb wird meine Heiligkeit dich nicht verzehren, sondern nur das wegbrennen, was unrein ist. Können wir uns das vorstellen, was das wirklich bedeutet, was uns Gott durch seinen Sohn und das Evangelium geschenkt hat? Wir können mit diesem dreimal heiligen Gott Gemeinschaft haben, ohne uns sofort aufzulösen und zu vergehen. Nur in und durch Christus ist das möglich. Nur ein fünfter Begriff, wenn wir darüber nachdenken, welche Dynamik innerhalb der Trinität existieren, das ist der Begriff Kraft. Im Zentrum des Universums ist Kraft. Eine unbeschreibliche, unmessbare Kraft. Eine Kraft und Macht, die Hasen und Esel und Löwen und Rehe und Wale und Fische und Käfer und Spinnen und Vögel und Schmetterlinge, wir haben es gerade vorhin gesungen in diesem Eingangslied, diesem Kinderlied, und auch uns Menschen geschaffen hat. Eine unfassbare Macht, die Galaxien und Planeten erschuf und jeden Augenblick den ganzen Kosmos zusammenhält. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, uns selber zusammenzuhalten. Unser dreieine Gott hält durch seine Kraft in seiner Macht das ganze Universum zusammen. Unglaublich. Wisst ihr übrigens, wie viel die Erde wiegt? Das Gewicht der Erde wird auf 6 Trilliarden Kilogramm geschätzt. Das ist 6 mal 10 hoch 15 oder 6.000 Trillionen Tonnen. Das ist eine 6 gefolgt von 21 Nullen. Habe ich alles nachgelesen. Weiß ich auch nicht. So viel wiegt die Erde. Aber sie hängt sozusagen im Raum. Perfekt ausbalanciert und dreht sich mit Leichtigkeit um ihre Achse, und zwar täglich mit einer Geschwindigkeit von über 1600 Kilometer pro Stunde oder knapp 40.000 Kilometer pro Tag. Das summiert sich auf fast 15 Millionen Kilometer pro Jahr. Und wenn man bedenkt, dass das gewaltige Gewicht von 6 Trilliarden Kilogramm sich mit dieser fantastischen Geschwindigkeit um eine unsichtbare Achse dreht, von der unsichtbaren Schwerkraft an Ort und Stelle gehalten, dann bekommen die Worte aus Hiob 26,7 eine besondere Bedeutung. Er hängt die Erde über das Nichts. Und Hiob lädt uns ein, darüber nachzusingen. Hiob 37, steht still und merke auf die Wunder Gottes. Oder wenn wir an die Sonne denken, da kann man auch nur staunen. Jeder Quadratmeter der Sonnenoberfläche gibt konstant eine Energie von 63.000 Kilowatt. Das wären ungefähr 63.000 Wasserkocher in Form von Flammen ab. Und dabei ist die Sonne nur ein kleiner Stern unter den 200 Milliarden Gestirne unserer Milchstraße. Wenn wir versuchen, die fast unzählbar viele Sterne und Himmelskörper allein unserer Milchstraße zu erfassen, so möglich, da steigt man einfach nur ein in diesen Lobgesang des Jesajas über den allmächtigen Schöpfer, Jesaja 40, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Da wird die Kraft unseres dreieinen Gottes beschrieben. Trinitarische Macht und Kraft, komm zu uns und zieht uns hinein in dieses Kraftfeld. Lukas 24, 49 sagt Jesus kurz vor der Himmelfahrt zu seinen Jüngern: Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Oder wie es dann in Apostelgeschichte noch weiter beschreibt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit einer Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und der Apostel Paulus, er betet für die Epheser, dass Gott ihnen die Augen des Herzens öffne, damit sie die überwältigende große Kraft erkennen, die unter ihnen, den Glaubenden, am Werk ist. Und er sagt ihnen, es ist dieselbe gewaltige Macht, die am Werk war, als Christus von den Toten auferweckt wurde. Es ist die Kraft, die ihn erhöhte und ihm Autorität und Einfluss gegeben hat über alle Mächte und Gewalten der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, es ist die Kraft. Es ist die Kraft, die jede Sucht überwinden kann. Die Kraft, die auch schwierige Umstände und auch schwierige Menschen aushält. Und die bereit ist, mit Freuden zu dienen. Es ist die Macht, die im höchsten Maße sich in der Ohnmacht am Kreuz von Golgatha manifestiert, als Gott seinen Sohn hingab, um für unsere Sünden zu sühnen und dort zu sterben. Noch ein sechstes Wort möchte ich erwähnen, das die Dynamik innerhalb der Trinität beschreibt. Es ist das Wort Kreativität. Folgt unmittelbar auf Dienstbereitschaft und Kraft, oder? Muss so sein. Im Zentrum des Universums ist endlose Kreativität. Eine Kreativität, die nicht nur Welten aus dem Nichts erschafft, sondern die auch Wege findet, wo es scheinbar keine Wege mehr gibt. Da kommt zum Beispiel die zweite Person der Gottheit auf diese Welt, indem sie von einer Jungfrau geboren wird. Also wenn das nicht absolut kreativ ist, mal abgesehen auch noch von der ganz tiefen theologischen Bedeutung, warum das so sein musste. Oder der Sohn Gottes überwindet den Tod, indem er selbst den Tod erleidet. Er gewinnt den Sieg über das Böse, indem er zulässt, dass das Böse ihn antastet. Er wird gekreuzigt. In dem ganzen Heilsplan Gottes leuchtet die Genialität, die geniale Kreativität der Dreieinheit hervor. Durch den Tod und die triumphale Auferstehung des Sohnes Gottes wird ein neuer Weg geschaffen, durch den einfach eine Neuschöpfung entstehen kann. Eine Neuschöpfung, auf die der Tod kein Anrecht mehr hat. Das ist kreativ. Da können wir uns nur freuen, liebe Geschwister. Der dreieine Gott, er kommt zu uns und er zieht uns hinein in den Kreis seiner Kreativität. Und darum geht es eigentlich, wenn wir über Geistesgaben nachdenken, genau um diese Wahrheit. Der Paulus schreibt an die Korinther: Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Wenn wir Gottes Kinder sind, befähigt uns der dreieine Gott durch seinen Geist, damit wir dienen, der Gemeinde dienen, einander dienen können. Er befähigt uns, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Er befähigt uns, zu predigen und zu leiten und zu helfen und zu trösten und zu heilen. Er befähigt uns, zu malen und zu musizieren und Lieder und Gedichte zu schreiben. So wie die Carly, die schreibt gerne mal ein schönes Gedicht. Ich habe eins von ihr gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Und er befähigt uns zu konstruieren und zu programmieren und Brücken zu bauen und Städte aufzuziehen. Und manche befähigt er auch, Mathematik zu verstehen. Leider gehöre ich nicht zu denen. Und Computers zu erfinden. Und andere haben die Gabe, einen Garten wunderschön anzulegen, wie unser Karl. Hat auch noch andere Gaben, aber das ist eine von ihm. Das ist Kreativität, die Gott uns schenkt, weil wir nach seinem Bilde geschaffen sind und weil er uns durch seinen Geist noch mehr befähigt. Weil diese natürlichen Gaben, die er uns schenkt durch seinen Geist, werden eingesetzt zur Ehre Gottes. Er befähigt Menschen, kranke Körper wiederherzustellen, wie unsere Ärztin hier, die Birgit. Aber vielmehr noch auch kranke Beziehungen zu heilen. Meine Lieben, wir gehören einem absolut kreativen Gott an, der kann. Gott kann. Bei ihm gibt es dieses, das schaffen wir nicht. Nicht. Wir gehören einem Gott, der auch dort noch einen Weg findet, wo es scheinbar keinen Weg mehr gibt. Der dreine Gott ist kreativ. Ein siebtes, letztes Wort, das die Dynamik innerhalb der Dreieinheit beschreibt, ist das Wort Friede. Im Zentrum des Universums ist Friede. Das bedeutet nicht, dass dem dreinen Gott das Chaos dieser Welt unbekannt ist. Es bedeutet auch nicht, dass ihn das Leid dieser Welt nicht berührt. Aber unser dreieine Gott ist ein Gott des Friedens, weil ihn nichts bedrohen kann. Er gerät nie in Panik. Er wird nie durch Angst gelähmt. Und er sorgt sich nie darum, dass jemand oder etwas seine Absichten vereitelt. Dieser Gott des Friedens ist uns so nahe gekommen und er zieht uns hinein in den Kreis seines Friedens. Im Psalm 46, Vers 11 ruft er uns zu: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Und durch das prophetische Wort des Jesaja sagt er uns, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht und man nennt seinen Namen. Friedefürst, Fürst des Friedens. Liebe Geschwister, liebe Freunde, mich begeistert und beflügelt diese Wahrheit immer wieder, dass Gott Trinität ist. Für mich ist das nicht unverständlicher Jargon, wie Thomas Jefferson das sagte. Und wisst ihr, warum ich diese Lehre liebe? Ich liebe sie, weil ich diesen dreieinigen Gott liebe, der ein Geheimnis ist, das ich nie ganz verstehen kann. Wahrscheinlich selbst in Ewigkeit nicht. Aber das ich im Glauben erfahren durfte. Es gibt kaum eine biblische Wahrheit, die mich mehr aufbaut und beflügelt, wenn ich angefochten bin, als diese. Gott ist nicht eine Monade, ein Einzelwesen. Irgendwo weit weg, unbeteiligt, wie die Deisten glauben. Der lebendige Gott ist nicht ein einsamer Gott. Gott ist eine Liebesbeziehung. Und ich darf an dieser Liebesbeziehung teilhaben. Ich bin mit hineingenommen in diesen Kreis. Da darf ich leben. Unser dreieine Gott hat uns nicht nur zu sich gezogen, sondern auch hineingezogen in den Kreis seiner Gemeinschaft. Und wir dürfen teilhaben an dieser Gemeinschaft, an dieser trinitarischen Intimität, seiner trinitarischen Freude, seiner trinitarischen Dienstbereitschaft, seiner trinitarischen Heiligkeit und Kraft und Kreativität und seinem trinitarischen Frieden. Im Land der Trinität sind wir berufen zu leben. Das ist unsere Berufung. Lasst uns jetzt noch unseren dreieinen Gott an diesem Trinitatissonntag weiter anbeten, denn er ist es wert, dass man ihn ehrt.